Oh, Jens, mi corazón. Oh, ich weiß, du warst 3 Monate weg, aber willst du mich vielleicht zurücknehmen? Ich habe dir auch ein Buch mitgebracht. Etwas ganz Romantisches.
Nein.
Na gut, dann gehe ich in Puff.
And now, evil gets an upgrade. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Ja, da sind wir zurück. Da sind wir zurück zum Sci-Fi News.de Video Review, dem Format den Frauen vertrauen. Ja, und wir sprechen heute über den Wedding Bell Blues. Wir haben anspruchsvolle Literatur für euch dabei. Und wir haben natürlich auch Jens Großjohann an meiner Seite. Ja, mein lieber Jens, du bist bei Elite Partner ja im Spar-Abo. Du bist da ganz tief investiert. wie läuft's? Ganz ehrlich, wie läuft's?
Ja gut, das Spar-Abo, da kann man halt nicht so viel sehen. Das ist leider so, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, Daniel. Und bei dir ist es ja so, wie ich gerade lese, du verliebst dich ja alle 10 Minuten neu
bei Starship.
Ja,
natürlich. Sehr, sehr interessant. Ich bin da sehr erfolgreich. Früher war ich ja bei Zuckerjungs, aber da bin ich zu alt für inzwischen.
Ah, okay. Mir kommt es irgendwie gerade so vor, als wenn wir eben schon mal eine Aufzeichnung gemacht hätten. Aber es ist ja weiterhin der 17. Juli, oder?
Ja, der 17. Juli ist heute. Der Ghoul hat es befohlen. Am 17. Juli kommen Daniel und Jens zurück. Daniel und Jens sind da back, hat er gesagt. Back in the hood. Und hier sind wir. Am 17. Juli für euch. Kusshand. So,
einen Spritzer. Ja, vom guten Geruch des Ghouls aufgetragen, damit ich optimal vorbereitet bin für diese grandiose Episode.
Grandios. Und es klingelt auch schon an deiner Tür und die Leute wollen dir eine Statue errichten und Heiratsanträge machen?
Ja, furchtbar. Also ich bin ja auch umgezogen deswegen, weil diese Fans nerven einfach. Ne? Ich möchte das nicht.
Ja, nach Eberswalde oder wo bist du hingezogen?
Ja, richtig in den Keller.
Ja, sehr schön, gut. So, also, dann haben wir auch das geklärt. Ja, aber der gute Geruch des Ghouls, guckt ihn euch an, der neue Spot jetzt überall, wo es Pferdefleisch gibt, der gute Geruch des Ghouls, ich glaube, in einer späteren Sendung wird das auch noch als Werbepartner hier integriert.
Garantiert.
Ja, ist so. So, und es geht jetzt um den Wedding Bell Blues. Das ist ja die zweite Episode und die spielt 3 Monate nach dem unglaublichen Gorn-Cliffhanger und dessen Auflösung. Und 3 Monate nach dem Gorn-Konflikt befinden wir uns jetzt, da sind wir auf der Sternenbasis 1. So.
Natürlich.
Und da wird ordentlich repariert. Ja, da ist die Enterprise im Trockendock oder so. Und die Besatzung bereitet sich ja auf die Feierlichkeiten vor. Ja, 100-jähriges Bestehen der Föderation. Und da habe ich schon gesagt, als Star Trek-Fan, geil, da geht mir natürlich das Herz auf. Und deswegen gehen wir natürlich auch sofort hinein in unsere Dia-Show in dem Advanced View Screen. Hier haben wir nochmal den Rückblick auf die Episode vorher, was da zuvor passiert ist. Jetzt sind zwar 3 Monate rum, egal. So, und die Prämisse ist ja jetzt, also in dieser Musical-Episode, Schwester Chapel hat ja da in diesem I-Want-Kontext ein typisches Musical-Element ja gesungen. Ich will, ich will, ich will, ich will sie alle, ich will sie von hinten, ich will sie von vorne. Und jetzt, ich meine die Stipendien, hallo. Hat sie ja ihr Forschungsstipendium bekommen bei Premium-Archäologen Dr. Roger Corby. Und wer in TOS aufgepasst hat, der weiß ja, oha, das ist ja der Ex-Verlobte. Der Ex-Verlobte von Schwester Chapel. Ja, und der liebe Spock, der arme Junge, der ist ja so verliebt. Der ist ja so verliebt. Der hat jetzt 3 Monate lang Zeit gehabt und hat sich für ein Buch entschieden. Ja. Auf jeden Fall kehrt sie nach ihrem Forschungsstipendium, das irgendwie auch nur 3 Monate in der Archäologie dauert. Das geht recht flott, hätte ich jetzt gesagt.
Na gut, aber ruckzuck was ausgegraben, ne?
Ja, natürlich. Da ist halt mal das Skelett vom Gorn. Der da geschlafen hat.
Der Arme. Natürlich, ja. Der Arme Gorn.
So. Das ist einfach betrogen.
Ja, genau. Verdammt.
So, sie kommt zurück, sie steht im Transporterraum. Spock übt natürlich vorher schon das Tanzen, das ist ja klar. Mhm. hat sich da Laan Nguyen Sing rangekarrt. Die bringt ihm dann bei, wie man so richtig schön die Schultern hält. Ja, und ganz auch wieder hier natürlich mit viel Herz inszeniert. Hast du denn da auch den Eindruck gehabt, da bahnt sich etwas an zwischen den beiden, dass sie sagen, oh, Spock, du bist ja richtig spitz da an deinen Ohren?
Nee, also für mich ist jetzt eigentlich auch schon das Limit an schlechten Wortspielen erreicht.
Oh, ich habe noch 10 weitere.
Nach drei Minuten. Aber nee, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mich eher erinnert, Daniel, an eine andere legendäre Tanzszene oder an das Szenario Tanzlehrerin und Tanzschüler. Was könnte ich da wohl meinen? Im Star-Kontext.
Ach, im Star Trek-Kontext auch noch, oh Gott.
Ja, natürlich, als Dr. Beverly Crusher Data den Step-Tanz beigebracht
hat. Verständlich. Tanz, meine Marionette.
Ja, genau. Habe ich ein bisschen daran erinnert gefühlt, aber ja, Spock ja auch ähnlich steif da unterwegs war. Spare ja. Jetzt das Wortspiel. Danke.
Verdammt. Und ich habe es schon ausgeholt.
Ja, also da habe ich jetzt irgendwie keine Vibes wahrgenommen. Das war auch ein bisschen tatsächlich wild.
Und was ist mit Vibes-Bildern?
Ja,
so.
Genau, du hast das ja schon so richtig eingeleitet und ich habe mich tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen, Jubiläum der Föderation, da gibt es doch schon irgendwelche tollen Reden oder man blickt auf irgendwas zurück.
Irgendwelche Errungenschaften, Fortschritt.
Errungenschaften hinterfragt vielleicht auch irgendwie Vorgehen kritisch, wie machen wir weiter jetzt nach dem Konflikt mit dem Gorn? Ist das vielleicht alles irgendwie falsch, was wir gemacht haben? Na, Pustekuchen, würde ich sagen.
War es keine Reflexion? Oder wie?
Davon erfahren wir gar nichts mehr. Also diesen Anlass des Jubiläums der Föderation, eigentlich ein toller Moment, um eine großartige Episode darum aufzubauen, nutzt man hier für reichlich Unfug. Am Anfang haben wir noch die Geschichte mit Pike und Batel und sie kann sich natürlich ein Schiff aussuchen. Ist ja klar, dass sie sich ein Schiff aussuchen kann, oder? Ist doch
egal.
Wer
kann sich denn heutzutage kein Schiff aussuchen? Ich persönlich gehe ja gern auf die Gorch Fock.
Ja, ich lasse mir lieber eins für 400 Millionen Dollar schenken, weil geschenkt Gaul schaut man
dem schaut man nicht ins Maul. Ja, na klar, sicher. Wenn du ein Bier kriegst, dann trinkst es.
Also, ich mache jetzt keinen Hehl daraus, Daniel. Ich habe diese Episode einmal gesehen, habe nicht besonders viel abgespeichert, weil mir das irgendwie, ich weiß nicht, wir haben eine dritte Staffel Strange New Worlds. Da warten wir 2 Jahre drauf. Dann bekommen wir so einen halbgar aufgelösten Cliffhanger. Habe ich in meiner Wertung noch ein bisschen besser bewertet als du, lass ich durchgehen, okay. Und dann fangen wir in Episode 2 mit so einem Unfug an. Also das ist doch wirklich, wir haben nur 10 Episoden. Und dann gibt es da auch so Dinge, wir haben ja jetzt gerade im Bild gehabt hier einen neuen Krankenpfleger. Klischeehafter geht's ja auch gar nicht mehr. Der lustige Schwarze. Der lustige Schwarze.
Jetzt sei doch mal vorsichtig, wie weit du dich hier aus dem Fenster legst in diesem Format, mein
das
Lieber.
Das
ja?
ist so klischeehaft, das ist schon wieder, nee, das ist einfach dumm. Und diese ganze Geschichte rund um Spock und Chapel, meiner Meinung nach, schadet sie diesem Charakter Spock, wie man auf ihn blickt. Und wenn man jetzt sagt, ja, der macht ja eine Entwicklung drauf. Nein, drauf geschissen. Das war schon, es sind immer Witze und irgendwie Humorsituationen auf Kosten Spocks.
Ja, das geht immer zu seinen Lasten. Das geht vor allem auch immer zu Lasten seiner Charakterzüge. Und wenn man auf der einen Seite Gleichberechtigung und Diversität und alles Mögliche schreit, dann kann man auf der anderen Seite nicht den Gag über irgendwelche fetten Leute machen und eben auch nicht über Vulkanier. So.
Und das ist so ein bisschen was, so eine ikonische Figur, wie Spock für Star Trek ist, ja. Und man macht da so ein infantiles, ja, so einen Quatsch drumherum. Das berührt mich nicht. Ich will das nicht sehen. Und jetzt diese ganze Geschichte mit Trelane, ja, oh toll, tödliche Spiele auf Gotos, haben wir jetzt irgendwie so eine TOS-Referenz. Das macht's ja nicht besser. Die Episode war bei TOS schon scheiße. Ja? Und jetzt holt man irgendwie so eine Figur zurück, auch nur, um hinterher irgendwie sagen zu können, ja, guck mal, was wir, wie toll wir im Kanon unterwegs sind.
Ja, aber davon kann man sich auch nichts kaufen.
Nein, genau, davon kannst du dir nichts kaufen. Und eine Frage dann, nur eine Frage an dich. Beantworte sie bitte ehrlich. Wenn du an Episoden zurückdenkst aus deiner Jugend, als du herangereift bist zu einem erwachsenen Mann, ja?
Zu einer Frucht der Blüte.
Ja, genau. Im fahlen Mondlicht. Wem gehört Data? Ein Jahr Hölle. Die ganzen tollen Star Trek-Episoden. Hast du dir da nicht auch immer gewünscht, dass du Androianer dabei zusehen kannst, wie sie zu Wake Me Up Before You Go Go von Wham tanzen? War das nicht eigentlich das, was du sehen wolltest, statt guter Science-Fiction? Jetzt frage ich dich ehrlich.
Also Jens, wenn du mich derart... Was denn?
Mit?
Nein, jetzt nimm das Thema bitte mal ernst. Jetzt nimm das Thema mal ernst. Wenn du derart ernsthaft auf die Entwicklung einer Persönlichkeit wie der meinen anspielst und sagst, was hat dich in deiner Jugend geprägt? Wovon hast du vielleicht nachts beim Einschlafen geträumt oder nachgedacht? Was hat dich bewegt? Was hat dich zum Umdenken bewegt? Was hat eine Veränderung in deinem Leben bewirkt? Dann ist das ja wohl ganz klar Staffel 2, Folge 9. Subspace Rhapsody von Star Trek Strange New Worlds. Das ist ja wohl klar.
Klar, was sonst?
Das ist ja wohl
was
klar.
Sonst? Das ist ja klar. Kann ja nicht anders.
Ja. So, und damit ist auch alles gesagt, meine Damen und Herren. Kommen wir zum Fazit.
Ja.
Nein, Moment, da kommt ja noch eine ganze Episode. Verdammt. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also diese Art der Prämisse, du hast es jetzt fast schon wie eine Demontage der Figur beschrieben. Das ist das, was mir dann in den Kopf gekommen ist. Das klingt natürlich immer sehr hart. Natürlich darf es auch mal eine lockere, eine leichte, unterhaltsame Episode geben. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Aber es sollte ja dann doch im Gesamtkonstrukt der Erzählung bleiben. Und du hast es in dem Review vorher schon angesprochen, zur ersten Episode, zur Hegemonie Teil 2. Du hast ja so einen eigenen Blick auf das Kanon-Universum und hast ja wohl auch den Eindruck, dass das, was wir hier erzählt bekommen, nicht Bestandteil des TOS-Kanon ist, sondern eher so ein bisschen diese J.J. Abrams-Variante darstellen soll. Ja, und da kann man diesen Spock natürlich so platzieren und auch so schreiben. Aber das war ja auch genau der Charakterzug, der in den J.J. Abrams-Filmen dazu geführt hat, dass viele Fans, einige Fans, vielleicht auch wenige Fans, ich weiß es nicht, ich habe ja keine repräsentativen Umfragen vom örtlichen McDonald's gemacht, zur Figur des Spock einfach sagten, der ist aber ein bisschen anders. Ja. Ja. Und hier in dieser Episode kriegt er Tanzunterricht so und dann begegnet er seiner Liebsten mit einem Buch und sagt, mi amor, ich habe dir mitgebracht ein Buch. Bitte lies es von vorne bis hinten und dann
bitte.
Geschlechtsverkehr. So, und die sagt natürlich nein, weil Dr. Corby hat ja auch so einen langen und ich habe mich in den verliebt. Und als wir dann da unterm Sternenhimmel saßen, hat er mir irgendetwas Klischeehaftes in die Ohren geflüstert und gesagt, was weiß ich, dein Lächeln ist wie Sterne, genauso gelb und weit auseinander, die Zähne jetzt und so. Ich weiß es nicht. Und all das ist doch ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar erzählt, weil es entwertet ja auch das, was vorher war. Wenn ich jetzt über eine ernst gemeinte Beziehung mit einem Vulkanier-Spock innerhalb von 3 Monaten bei einer archäologischen Ausgrabung, die ja eigentlich in dem höchsten professionellen Kontext stattfindet, den es da gibt, sowas von entgleist, dass man sagt, ja holla, wir sind jetzt zusammen und das wird dann auch mein Verlobter und alles drum und dran, dann entwertet das all das, was vorher war, weil man ja derart schnell davon weggekommen und darüber hinweggekommen ist.
Richtig.
Und das finde ich extrem schade, weil es ist doch nichts dramatischer als das Ende einer Beziehung, als das Ende von Freundschaft. Und jetzt stell dir das zum Beispiel mal vor im Kontext von Babylon 5. Die Len und Sheridan hätten sich auf diese Art und Weise getrennt. Dann wäre doch die gesamte Erzählung rund um diese beiden Figuren mit einem Schlag dahin gewesen und hinfortgewischt. Und das ist das, was ich hier extrem schade finde. Naja, und dann geht es natürlich weiter, wie es natürlich weitergeht. Er geht an die Bar und will sich besaufen.
Natürlich, was Vulkanier halt so machen.
Ja, kennt man ja. Und dort kriegt er dann ja von einem ihm unbekannten Barkeeper einen Drink und offenbart sich ihm dann. Und am nächsten Tag wacht er in einer vermeintlich anderen Realität auf. Da wird man ja als Zuschauer noch so ein bisschen ja, auf falsche Fährte gelockt. Und da wird dann auf einmal statt den 100-jährigen Bestehen der Föderation wird eine Hochzeit gefeiert und Dr. Corby ist ja nur noch der Trauzeuge, glaube ich, ist es. Dann wird er später noch zum Blumenmädchen degradiert oder irgend so ein Unfug. Dann wird er in einen Hund verwandelt. So. Wuff.
Ja. Ja, wuff, genau. Also diese Geschichte vielleicht auch, wo man, wenn man ganz tief gräbt, irgendwie dann noch irgendwas finden könnte. Spock ist an der Bar und Trelane steht ihm gegenüber und er sagt dann, ja, ich wusste ja gar nicht, dass ein Vulkanier der Barkeeper ist. Und dann fragt man sich als Zuseher dieser Episode, hä? Ist doch kein Vulkanier. Also da hat man sowas angedeutet, irgendwie Spock sieht ihn irgendwie anders als alle anderen.
Das ja, macht man ja vorher in der Reflexion ja auch gesehen.
Also das macht man ja hinterher dann auch nochmal. Aber ich finde, es wird dann dieses Ganze, also auch handwerklich so schlecht, das Drehbuch, es wird so schnell aufgelöst, wer dahinter steckt. Ne? Ja, lassen Sie uns doch mal hier alle geladenen Gäste plus die Registrierten abziehen, wer bleibt über? Ja, der ist es. So, der hat das verändert alles, der muss es sein. Das ist einfach auch handwerklich schlecht. Jede Art von Spannungsbogen, der wird nicht zerstört, den gibt es gar nicht.
Ja. Weil das Spannendste an einer TNG-Episode, zum Beispiel diese eine Episode mit Dr. Crusher, wo das Universum um sie herum immer kleiner wird.
Ah, ja.
Die lebt doch auch davon, dass man als Zuschauer sozusagen mit der Figur selbst mitzweifelt und mitfiebert und miträtselt. Und all das wird hier unmittelbar rausgenommen, weil sofort beim ersten Auftreten, auch mit dem Fingerschnipsen, unmittelbar klar ist, was hier Sache ist. Ja, da ist irgendwas faul, da ist eine alternative Realität, da ist ein Q oder wer auch immer im Spiel. Und damit ist es ja für mich als Zuschauer schon eine Agmade Wiesen, wie der Bayer sagt.
Okay.
Ja, weil ich weiß ja, dass zum Schluss eh wieder alles rückgängig gemacht wird im Paulanergarten. Und dann bin ich natürlich auch in Sachen Spannungskurve raus. Dann bliebe jetzt natürlich noch, was mich an der Stange halten könnte, um auch mal diese Redewendung zu bemühen, bliebe jetzt natürlich noch ein charmanter Witz, ja, eine zwischenmenschliche Nuance. Und das versucht man dann ja auch, indem man jetzt den Bruder von, wer ist es denn? Ist es der Bruder von La'an oder?
Von Erika.
Von Erika, diesen pubertierenden 16-Jährigen mit seiner Xiaomi-Drohne von AliExpress da reinfliegen lässt, der sich dann an die prallen Brüste von Uhura ranmacht, die natürlich in den 3 Monaten primär beim Friseur und bei der Brust-OP war. Ganz, ganz ärgerlich für mich, Nyota Uhura war ja in TOS immer eine sehr ernste Figur, gerade auch unter der Prämisse, woher sie kommt. Die erste farbige Schauspielerin quasi im Primetime-Fernsehen, der erste Kuss zwischen Schwarz und Weiß, immer eine Figur, die von höchster Professionalität gezeichnet war. Und jetzt hat man hier so eine Partygöre, die ihre Auslage da präsentiert. Regelrecht widerlich.
Ja, das ist...
Jetzt muss man aber wissen, ich stehe auf Brüste, ne?
Also das ist das, was ich eben auch mit infantil meinte. Ich zweifle dann auch irgendwie immer an mir selbst irgendwie. Ist man da jetzt auch gar nicht mehr die Zielgruppe? Dieses Zielgruppenthema, das hatten wir schon auch so oft diskutiert. Ja, wer ist es denn dann? Weil junge Leute gucken das halt nicht. Sind halt die alten Säcke wie wir, die den Scheiß gucken. Das ist... Ja, ich möchte das Wort Fremdschämen nicht benutzen, aber das war so... Ich weiß nicht, was habe ich da gesehen? Keine Ahnung. Und wenn das jetzt tatsächlich irgendwie an einigen Stellen wirklich humorvoll gewesen wäre oder das lasse ich irgendwie zählen oder so. Ne? Aber nein, es ist von vorne bis hinten handwerklich die Dinge, die du gerade angesprochen hast, die Charaktere, die man dafür nutzt und die sich so atypisch verhalten in diesen Szenen, so weit weg sind von den Charakteren, die wir eigentlich kennen, ist es einfach nur Verschwendung von Sendezeit und auch Verschwendung von Zeit, die wir beide auch nicht übrig haben, uns um so einen Schwachsinn noch ein zweites Mal anzusehen. Also da muss ich echt sagen, da bin ich verärgerter als über diese Musical-Folge, weil da wusste man, was kommt.
Ja, da war ja Klamauk wenigstens Konzept und so.
Genau, da war der Klamauk. Aber das meint man hier offensichtlich ernst in irgendeiner Form. Ja, also diese Darstellung der Figuren meint man ernst.
Ja.
Und das besorgt mich eigentlich am meisten und das beunruhigt mich auch, Daniel, im Verlauf der Staffel, was wir da noch zu sehen bekommen.
Das ist ja quasi wie so eine Fanfiction-Fantasie im Sinne von Was wäre wenn? Die aber natürlich nichts zu einer ernsthaften Erzählung beiträgt. Und wir haben ja in dem Review zur vorherigen Episode Hegemonie Teil 2 ja schon öfter diesen Vergleich gebracht. Best of Both Worlds, Zweiteiler versus hier Strange New Worlds. Und ich möchte dieses Narrativ jetzt auch fortsetzen. Welche Episode kam denn danach in TNG? Da kam ja Family. Und das war und ja genau das. Genau, das war dasselbe Thema. Da hat man eine gewisse Zeit vergehen lassen nach einem großen dramatischen Akt. Und das soll es jetzt ja hier auch sein. Dann erinnerst du dich vielleicht an The Way of the Warrior. Wir hatten einen Goldstandard dazu gemacht, die Episode direkt danach kommt, The Visitor.
Ja.
So, das war eine Episode mit Anspruch, mit Anstand, mit Charakterentwicklung, mit Tränen, mit Schmerz, mit Erlösung. Und was erleben wir hier? Ist es dasselbe? Ich glaube eher nicht.
Nein, eher nicht. Es ist einfach eine riesig verpasste Chance nach diesem Cliffhanger. All das, was wir eben schon besprochen haben mit den Gorn, Selbstreflexion, das Jubiläum der Föderation, was hätte man daraus machen können? Aber man macht sich selbst. Und das verstehe ich einfach nicht. Wer das. Also es muss doch auch irgendeine Art von Qualitätskontrolle geben. Warum macht man sich denn selbst so klein als Autor? Warum versucht man nicht mal substanzielle große Themen anzupacken? Warum muss ich hier jetzt in jeder Szene eigentlich sehen, dass sich Alkohol eingeschüttet wird? Und komm, lass mal einen Manus trinken. Ne? Du redest Quatsch hier. Du hast Angst vor der Hochzeit. Jetzt trink doch einen. Ne? Also es ist von vorne bis hinten einfach, ich muss es einfach sagen, es ist einfach Quatsch und es ist Zeitverschwendung, sich diesen Müll anzusehen. Und ich hoffe einfach, du hast es im Vorgespräch, Daniel, gesagt, du hast genauso so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt in eine ganz falsche Richtung abdriften mit dieser dritten Staffel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben jetzt schon das meiste auch rausgearbeitet. Mein Fazit und meine Wertung für diese Episode, das kannst du auch schon einblenden, Wertung für diese Episode 0 von 5. Und ich empfinde das wirklich als Beleidigung für jemanden, der halbwegs irgendwie Science-Fiction schauen möchte. Wir haben uns bei New Trek dran gewöhnt, okay, der große Anspruch, den haben wir vielleicht nicht mehr an uns selbst, warum auch immer, keine Ahnung. Wir müssen uns mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Haben vielleicht audiovisuell wie in Hegemonie Part 2, da haben wir was gut gemacht, haben dramaturgisch das gut inszeniert, kann man sich angucken. Und dann, wie du schon sagst, mit all dem, was hätte man daraus machen können, mit dem Szenario? Und dann liefert man so ab, das ist einfach ganz unterste Schublade. Und da muss ich auch echt sagen, dass das Top vielleicht sogar nochmal Sektion 31 oder die schlechtesten Discovery-Folgen. Also ich kann damit gar nichts anfangen. Tut mir leid.
Der Clown als tragische Figur, mein lieber Jens. Der Clown ist ja eine tragische Figur. Und hier in diesem Fall wird der Clown eher zum Klamauk. Man versucht ja hier durchaus, Spock in die Rolle des Clowns zu befördern. Und das macht man, indem man ihn charakterlich erniedrigt. Man erniedrigt ihn. Man gibt ihm nicht etwa die Charaktereigenschaft, dass er ja einfach nicht über sich selbst hinaus kann, sondern man schreibt ihm direkt die Rolle des Trottels zu. Und das ist das Ärgerliche. Er muss seine Probleme in Anführungszeichen dann auch mit einem Faustschlag lösen. Auch etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde in dieser Episode. Man sagt dann, man versucht das dann im Nachgang sozusagen zu legitimieren, indem man dann sagt, ach na ja, dann hat man halt durch die totale Konfrontation der Gefühle diesen Fluch da brechen können. Also mal ganz ehrlich, wenn man dieses Narrativ aufmacht, dass hier ein Q am Werk ist, dann hat das doch auch in anderen Darstellungen dieser Figur niemals funktioniert. Und Jens, wir beide, wir wollen doch keine billigen Flashbacks oder völlig zusammenhanglosen Verbindungen zu einer Serie aus den 60er Jahren sehen. Nein, das ist sondern 60 wir wollen,
Jahre her.
Ja, das hat keinerlei Relevanz, das bringt keinen Mehrwert. Wir wollen anspruchsvolle Science-Fiction sehen, die im Szenario einer Utopie sich mit den gesellschaftlichen Problemen des Hier und Jetzt beschäftigt. Und das war's doch nicht. Das war doch einfach nur billiger Unfug. Und auch wenn man jetzt in der Handlung mal, wenn man jetzt ernsthaft versucht, dieses Review auch weiterzumachen, weil dafür sind wir ja da, wir sind ja Profis, mein Lieber, wir sind ja Profis. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal so weit, dass wir jetzt sehen, Corby ist ja in dieser Szene der Einzige, der dieses Konstrukt durchschaut. So. Und jetzt kriegen wir ihn ja irgendwie so präsentiert, als macht er da die ganze Zeit mit. Und erst als dann das irgendwie hinterfragt wird, sagt er dann so in einem Halbsatz sowas in Richtung, er hat da schon die ganze Zeit versucht, sich gegen zu wehren, aber egal, was er macht, er kommt nicht dagegen an. Und jetzt habe ich mir natürlich beim Angucken gedacht, naja, wenn ich diesen Weg schon beschreite, den diese Episode beschreitet, warum lasse ich denn den Zuschauer nicht teilhaben an diesen Versuchen? Ähnlich wie man damals uns teilhaben hat lassen, wie Beverly Crusher versucht, das Ganze abzuwenden mit dieser Mikroblase. Wir sind hier immer nur in der Rolle, dass wir irgendetwas gesagt bekommen, aber es eben nicht gezeigt bekommen. Und jetzt klinge ich natürlich schon wieder wie die alte Schallplatte, die dahin leiert und sich immer wieder wiederholt. Aber das ist doch hier im Kern auch das erzählerische Problem. Wir kriegen im Vorfeld irgendwelche Figuren vorgeschmissen, die sich vollkommen atypisch zu dem Universum verhalten, in dem sie platziert sind. Wir kriegen etwas vorgeworfen, was wieder keinerlei eigene Aussage hat. Was nehme ich denn jetzt für mich als Mensch aus dieser Episode mit? Es ist ja nicht die gute Unterhaltung. Das ist ja das Problem. Wenn das jetzt eine anspruchsvolle Komödie im Sinne von einer nackten Kanone wäre, würde ich ja gar nicht sagen.
Können Sie ihn wieder beschreiben? Halt, ja, er war
weiß. Es ist halt an der Stelle auch überhaupt nicht, es ist halt an der Stelle halt überhaupt nicht lustig. Es ist eher so, wie Jens das beschreibt, zum Fremdschämen. Ich habe eine Uhura, die sich verhält wie eine 14-Jährige auf einer Zeltparty in Niederbayern. Ich erlebe einen Bruder oder irgendwas von Erika, der sich mit den billigsten Methoden versucht, an eine vermeintlich intellektuelle Frau heranzumachen. Die Frau hat ja angeblich sehr viel im Hirn. Das klappt doch alles nicht. Das klappt doch alles erzählerisch nicht. Und dann hätte man ja wenigstens noch hier den Captain, der dann vielleicht noch eine schöne Rede halten könnte, um dem Ganzen irgendwie eine Form zu geben. Aber auch das kriegt er ja wieder nicht hin, weil man hat ja auch nicht gelernt, wie man ein Drehbuch schreibt. Und zum Schluss endet das Ganze dann, indem man, den Hochzeitsplaner konfrontiert und der gibt sich dann als kindliches, außerdimensionales Wesen zu erkennen. Das einzige kindliche, außerdimensionale Wesen sind ja die beiden Drehbuchautoren Kristen Bayer und David Reed, bei aller Liebe. Das war absoluter Unfug und ich tue mir da auch total schwer, jetzt eine Wertung abzugeben, weil am Anfang sagt man, naja, vielleicht startet diese Episode vielleicht sogar noch vielversprechend. Eine Romanze zwischen Spock und La'an, da könnte man ja vielleicht noch eine Charakternuance einbauen im Sinne von, seine Mutter ist dann auch keine Vulkanierin gewesen und so. Dass man da noch so eine Parallele aufbaut, wie auch immer. Und da habe ich so einen ganz seltenen Moment echter Chemie wahrgenommen, glaube ich.
Stimmt. Ja.
Die beiden sind da auf der Leinwand ganz gut. So, und was dann als irgendwie emotionaler Auftakt beginnt, sandet doch dann sofort in so einer Mischung aus Klamauk, überzogener Charakterzeichnung ohne jegliche Bedeutung und vollkommen irrelevanten Nebenschauplätzen. Und das eigentliche Thema, das uns beide ja vielleicht interessiert hätte, wäre doch diese 100-jährige Föderationsfeier gewesen. So. Und dann kommen wir auch schon zur Haupthandlung dieser Episode. Q-ähnliches Wesen versetzt Bock in eine Wunschwelt, in der er Chapel heiratet. Okay, das würfelt man dann. Oder hat man das auch wieder bei ChatGPT eingegeben? ChatGPT nenne mir 10 Prämissen für Star Trek Strange Worlds Episoden, die irgendwie lustig sind. So, und dann bleibt man oberflächlich, dann bleibt man spannungsarm. Und statt einer echten Fallhöhe, die man ja hier hätte erzählen können, gibt es Slapstick. Ganz peinliche Dialoge. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Vibes und Nebenfiguren, die hauptsächlich damit beschäftigt sind, dass sie Uhura ins Bett kriegen. Und ja, selbst irgendwie, dass man danach sagt, kann ich da jetzt noch irgendwas rausarbeiten aus der Episode? Kann ich da noch einen interessanten Ansatz rausarbeiten? Eifersucht um Chapel und was weiß ich, das alles wird durch vollkommene Übertreibung verschenkt. Und der eigentliche Twist, den man dann ja am Ende noch serviert, dieser Twist mit Trelane aus Toff, Toff Hoff, So. Das verpufft ja dann darin, dass man John Delancey hört. Und ja, okay, Q, und das haben ja alle immer schon vermutet. Jetzt aber seid doch mal ehrlich da draußen. Was gibt euch das denn? Was gibt euch das denn? Wacht ihr da morgen auf und sagt, ja Mensch, geil, da habe ich jetzt 30, 40 Jahre lang drauf gewartet. Ich glaube doch eher nicht. Und da kann man auch Privatier in der Schweiz sein. Das ist scheißegal. So. Das gibt doch alten Zuschauern nichts, das gibt doch neuen Zuschauern nichts, denen ja noch viel weniger. Und wenn man hier eine neue Zielgruppe erreichen will, dann ist das doch vollkommen wertlos gewesen. Und am Ende bleibt dann eine Episode übrig, ja, die eigentlich nur aus billigem Fernservice besteht, den eigentlich keiner bestellt hat. Ich habe doch nicht bei Lieferando angerufen und gesagt, ich brauche jetzt hier so ein Flashback zu irgendeiner vollkommenen C-Klasse-Episode aus den 60ern. Das brauche ich doch nicht. Und die einzigen netten Momente, die wir dann noch haben, und da ist ja wieder nur die einzige Figur hier in der Serie, die was taugt, Laan wieder im Mittelpunkt. Diese einzigen netten Momente werden dann vom Rest des Drehbuchs ausgebremst und das war's dann schon. Kurz gesagt, Fremdschirmpotenzial, verschenkte Gelegenheit, und die ganz deutlich macht, dass man es einfach in New Trek in den letzten Jahrzehnten nicht verstanden hat, wie man generell Geschichten erzählt. Das hat ja auch gar nichts mit Star Trek zu tun, sondern das ist eine handwerkliche Schwäche, die nicht mehr wegzudiskutieren ist. Und da kann ich mich nur anschließen, da gibt es auch 0 von 5. Entschuldigung, das war nix. Das sind jetzt keine, also ich habe bei Section 31 habe ich 0,1 von 5 gegeben. Vielleicht, ich mache hier auch die 0,1 draus. Komm, so.
Okay. Ja, das war ja ein leidenschaftliches Fazit von dir, Daniel. Zwei Fragen noch an dich zum Schluss vielleicht. Warum hast du das offensichtlichste Wortspiel in deiner schlüpfrigen Art und Weise, wie du heute unterwegs bist, nicht genutzt, nämlich Science Fiction? Ja, das hat mich jetzt schon enttäuscht, dass du
weil
das
ein Mann nicht verwendet mit Anstand hast. Und Niveau bin.
Ja, okay. Kann sein, glaube nicht, aber. Gut. Zweite ernsthafte Frage an dich. Mhm. Und zwar sehen wir da ja noch einen sehr dramatischen Moment am Ende, als alle tanzen so, ne, wake me up before you go. Und Erika ist traurig und geht dann boxen. Und dann sieht man ja so in der Reflexion irgendwie so einen Gong. Was soll uns das jetzt wieder sagen? Also kommt da das nächste Trauma jetzt zum Vorschein? Ja. Sie hat das nicht verkraftet. Und warum am Ende der Episode? Warum? Also glaubst du, dass das wird nochmal aufgegriffen? Oder,
Lass mich dramaturgisch an einem Stift kauen.
Man möchte uns natürlich vermitteln, das Trauma ist noch nicht beendet.
So.
Ja.
Naja, ich bin gespannt oder auch nicht, wie es weitergeht. Daniel, die dritte Episode wartet ja schon quasi auf uns in den nächsten Tagen. Du bist allerdings beruflich unterwegs, deswegen können wir nicht versprechen, an welchem Tag wir hier wieder für euch performen werden. Aber was wir versprechen können, Daniel.
Ja. Ja, wir werden performen.
Dass wir performen, denn.
Ja. Ja, und wenn es auch nur so viel ist.
Wir sind im Auftrag des Ghouls da und werden seine Botschaft in die Welt tragen. Und mit diesen Worten, Daniel, möchte ich mich bei dir und auch bei den Zuschauern heute verabschieden.
Liebe Brüderinnen und Brüder, lasst uns in den Kommentaren doch wissen, habt ihr euch denn unterhalten gefühlt von Wedding Bell Blues? Lasst das Abo im Kanal, sonst holt euch der Ghoul und bringt euch um. Okay, das war jetzt ein bisschen dramatisch, aber es ist so. Und schreibt uns einfach, war das jetzt eine Episode, mit der ihr noch irgendwas anfangen konntet? Hat euch das noch irgendwas gegeben? Habt ihr gesagt, Trelane aus TOS, der hat natürlich, der lebt ja, ohne dass er Miete zahlt, immer schon in meinem Kopf. Ich wollte natürlich immer schon mal wissen, wo der Kerl herkommt. Ich habe diesen Zusammenhang gebraucht mit Q. War es das, worauf ihr gewartet habt? Oder sagt ihr ebenfalls, ja, das war eigentlich unnötig. Ich bin sehr gespannt, was uns da in den Kommentaren erwartet. Und ich habe auch in gewisser Weise die Befürchtung, mein lieber Jens, diese dritte Staffel Strange New Worlds, tja, die wird uns nicht mehr sehr viel mehr geben. Ich lasse mich natürlich trotzdem eines Besseren belehren. Ich werde mir jetzt, wenn ich beruflich unterwegs bin, die nächsten Episoden schon mal angucken. Ich habe mich natürlich wieder bei Paramount reingehackt.
Ja.
Genau. Und werde mir jetzt mal die Episoden bis zur 5. angucken und dann werden wir voraussichtlich kommende Woche wieder für euch mit weiteren Reviews an den Start gehen. Bleibt uns gewogen, huldigt dem Ghoul, herzlichen Dank fürs Zugucken und natürlich bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Leute.